Deutschlandfunk Kultur. Frühkritik.
Ich sage Ihnen mal Dinge, die Sie wissen, und trotzdem ist es wichtig, es nochmal zu erwähnen. Die Leipziger Buchmesse ist vorbei und die Frankfurter lässt noch eine Weile auf sich warten. Und das bedeutet, dieser Druck mit den massenhaften Neuerscheinungen, über die alle sofort geredet werden muss, der ist eigentlich im Moment nicht da. Aber ich finde, das merkt man der Sachbuchbestenliste von ZDF, der Zeit und Deutschlandfunk Kultur nicht an. Also das sieht jetzt wirklich nicht aus wie eine Lückenfüllerbestenliste. Sie steckt auch voller Neueinsteiger und Überraschungen, aber noch mehr erzähle ich jetzt nicht mir selbst, denn bei mir im Studio ist heute Morgen René Agiga, Sachbuchredakteur hier bei Deutschlandfunk Kultur und Mitglied der Jury der Bestenliste. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wie so oft gibt mir die Liste auch Gelegenheit, eine meiner Hauptneigungen auszuleben, das Meckern. Und zwar gleich bei Platz 1. Das ist das Buch Die Abenteuer des Alexander von Humboldt. Also ich sagen, ich habe in meinem Leben und nicht alles schon so viel über diesen Mann gelesen. Gibt es wirklich noch was Neues über Alexander von Humboldt?
Den Reflex kann ich gut verstehen. Also in meinem Leseleben ist tatsächlich das erste Mal in der anderen Bibliothek von Hans Magnus Enzensberger damals ein Prachtband erschienen. Das ist aber sicher 15 Jahre oder sowas her. Diesmal ist der Anlass ein äußerer Jubiläumsjahr, Humboldt-Jahr. Alexander von Humboldt feiert seinen 250. Geburtstag im September und ist der Anlass für eine Reihe von Humboldt-Neuerscheinungen in diesem Jahr. Dies hier von Andrea Wulff ist eindeutig das Auffälligste, das muss man sagen. Und das ist wahrscheinlich einer der Gründe dafür, dass das jetzt auf Platz 1 dieser Ausgabe unserer Sachbuchbestenliste gelandet ist. Wenn man das auf einen Punkt bringen möchte, dann hat das ganz viel zu tun mit Verlebendigung. Einerseits ist das ein Buch, das von der Südamerika-Expedition Alexander von Humboldts erzählt, anhand der Reisetagebücher. Das heißt, man ist recht nah dran, was er da erlebt hat bei seinen Flussfahrten, bei seinen Bergbesteigungen und so weiter. Es ist auch sehr opulent illustriert mit Karten, mit neuen Zeichnungen, mit zeitgenössischen Bildern und so. Und vielleicht zwei Themen noch aus dem Buch, die deutlich machen, dass das ein sehr heutiges oder sehr verlebendigendes Buch ist. Das eine ist, es handelt viel von Alexander von Humboldts Begegnungen mit der indigenen Bevölkerung. Und das andere, es gibt tatsächlich bei Humboldt so erste Warnungen vom Klimawandel. Und diese beiden Themen, glaube ich, sind irgendwie an Heutigkeit, an Zeitgenossenschaft nicht zu übertreffen. Und da haben wir dann eben die Erzählung mit diesem 250-jährigen Abstand.
Wollen wir mal geistig scrollen? Wir scrollen jetzt mal zum ersten, zum letzten, letzte bei nur 10. Das ist immer noch ein ziemlich guter, auch ein Neueinstieg. Und auch da wäre der erste Reflex vermutlich völlig falsch. Es ist das Buch Die Zauberlehrlinge von Stefan Detjen und Maximilian Steinbeiß. Das hat aber nichts mit Goethe zu tun, oder?
Nee, das ist ein eindeutig politisches Buch, also politisches Sachbuch. Das beschäftigt sich mit dem Vorwurf, dass die Bundesregierung im berühmten Spätsommer 2015 im Zuge ihrer Flüchtlingspolitik deutsches Recht gebrochen hätte. Ich nehme die Antwort mal vorweg. Die beiden Autoren Stefan Detjen und Maximilian Steinbeiß kommen zum Schluss, dass eindeutig ist da niemals Recht gebrochen worden. Interessant ist nun aber die Beweisführung und auch die quasi Reportage, wie sich die politische Stimmung damals im Herbst 2015 entwickelt hat und wie bestimmte Gruppen, ich nenne einfach jetzt nur mal Pegida oder AfD, immer wieder diesen Vorwurf kolportiert haben, da sei Recht gebrochen worden von der Kanzlerin Merkel. Das heißt, dieses Buch ist eigentlich Aufklärung im besten Sinne und ich möchte die Gelegenheit nutzen, einfach neugierig drauf zu machen, diese Entkräftung des Rechtsbruchsvorwurfs nachzulesen. Interessant ist, dass die Diagnose der Autoren auch ist, etwas ist davon hängen geblieben, etwas bleibt davon hängen, nicht zuletzt Schaden für den Respekt vor dem Recht selbst, vor der Unabhängigkeit des Rechts selbst.
Weil wir beide hier, leider glauben wir, glaube ich, beide, nicht über alle 10 Bücher reden können, suchen wir immer gerne nach dem großen Trend auf der Sachbuchbestenliste. Ich habe schon so für mich ein bisschen gesucht, aber eigentlich in diesem Monat keinen entdeckt.
Ah, ja, dann nehmen Sie jetzt meine Einschätzung vorweg. Ich habe eine große Energie, solche Listen abzulesen nach Trends und nach was ist gerade dran, was kann man da für die Gegenwart ablesen oder so. Aber beim besten Willen, bei der größten Energie gelingt mir das nicht diesmal. Dafür ist die Liste zu bunt, was ja auch für die Liste spricht durchaus. Also es ist einfach sehr, sehr unterschiedlich. Da gibt es ein Buch über Vogelbeobachtung von Arnold Conradi. Da gibt es das neue große Buch von Ian Kershaw, das ist großer britischer Historiker, der schreibt auf 800 Seiten die jüngste Geschichte Europas als Achterbahngeschichte. Darauf bin ich schon deswegen, ich kenne das Buch noch nicht selbst, das interessant ist daran schon Anfang und Ende. Anfang ist 1950, Ende ist 2017. Das heißt, wir sind in der gerade schon erwähnten Flüchtlingspopulisten-Gegenwart unserer Zeit am Ende. Und der Anfang, der ist halt unkonventionell gewählt. Normalerweise denken wir immer, unsere Gegenwart, unsere Welt beginnt 1945. Da sind die Karten neu gemischt worden und so weiter. Er verschiebt diesen Anfang so ein bisschen und ich bin einfach gespannt darauf, was für ein Panorama er da entwirft. Ansonsten Siri Hustvedt, eine Frau schaut auf Männer, die auf Frauen schaut. Das ist ein sehr, sehr elaborierter Essay, der mit eben Geschlechterfragen zu tun hat und mit Blicken und Wahrnehmungsfragen zu tun hat. Maike Albart ist auch ein neues Buch auf der Liste, Trauer und Licht. Das ist eine Kulturgeschichte der Insel Sizilien, wo man manchmal an Lampedusa denkt, wo sie aber, oder an Andrea Camilleri, den Krimi-Autor, wo man, das ist ein schönes Sommerbuch, ja, das man so mitnehmen kann an den Strand zum Lesen.
Ich glaube, wir schaffen es fast doch, über alle Bücher zu reden. Ich erwähne nur ganz kurz, dass ich Ihnen jetzt mit der letzten Frage, glaube ich, nichts wegnehme, weil wir da einfach verschiedene Geschmäcker haben. Mein interessantestes Buch ist die Nummer 5 in diesem Monat, Elizabeth Anderson, Private Regierung, wo es sehr, sehr vereinfacht gesagt darum geht, wie viel Macht Firmen wie Google, Apple, Amazon und ein paar andere haben. Aber damit sind wir dabei. Wenn ich das sogar darf, dürfen Sie das erst recht. Was ist denn Ihr Lieblingsbuch auf der Liste?
Ich kann jedenfalls diese Vorliebe auch gut verstehen, Dieter Kassel, denn das ist ein total heutiges Thema, total wichtiges Thema, diese Implosion auch von Privatisierung und öffentlichen Zuständigkeiten. Ich kenne das Buch nur noch nicht, deswegen weiß ich nicht, ob es mein Lieblingsbuch ist. Das Buch, das mir von dieser Liste am nächsten steht, ist eine Leonardo-Biografie. Die Leonardo-Biografie, über die man in den Medien in den letzten Wochen tatsächlich schon ein bisschen was hören konnte, geschrieben hat sie Kia Fahland. Das Buch heißt Leonardo und die Frauen. Und der Witz dabei ist, dass sie Leonardo porträtiert als jemanden, der das Bild der Frauen mit erfunden hat und das eben auf eine völlig unpaternalistische Weise, sondern sehr, sehr einfühlsam mit Frauen, sehr, sehr gegenüber mit Frauen. Und all dies vor 5 Jahrhunderten. Der runde Geburtstag von Leonardo ist jetzt Anfang Mai. Eine Gelegenheit, zu der man in dieses Buch unbedingt seine Nase stecken sollte. Und wo man, wenn ich das sagen darf, auch dieses Radio nochmal hören darf. Denn am 2. Mai machen wir einen kleinen Leonardo da Vinci-Schwerpunkt hier im Programm.
Die Bücher auf der besten Liste, der Sachbuchbestenliste von ZDF, der Zeit und Deutschlandfunk Kultur für den Monat Mai, hat uns Jurymitglied und Sachbuchredakteur René Agiga vorgestellt. Man darf seine Nase und seine Ohren ins Radio stecken und auch ein bisschen ins Internet. Da finden Sie unter deutschlandfunkkultur.de auch die komplette Liste.